Gelobt sei der Herr. Bitte schlag mit mir die Heilige Schrift aus, im Titusbrief, Kapitel 2. Und ich möchte für den Anfang einmal das Wort lesen, bevor wir dann weiterfahren. Titusbrief, Kapitel 2, beginnen mit Vers 11. Ich verwende die Neues Leben-Übersetzung, ein bisschen abweichend vielleicht von der Luther oder von der Schlachter. Aber im Endeffekt ist es dasselbe Wort. Und ich darf lesen, Titusbrief, Kapitel 2, beginnend mit Vers 11. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ergebnis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes in unseren Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, bitte nehmen Platz. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich, seit langem wieder beim deutschsprachigen Gottesdienst teilzuhaben, mitzuwirken und heute auch das Wort zu halten. Lass uns beten, dass der Heilige Geist uns zu uns spricht. Lass uns beten, dass das Wort zu uns spricht, und so wie auch Josef gesagt hat, dass wir dieses Wort zuerst durch unseren Verstand und dann in unser Herz lassen. Und der Herr möge uns helfen, dass wir das tun. Meine Lieben, jetzt haben wir das Wort. Heute ist ein Abend und es sind ein paar Tage noch. Und dann, so wie ihr alle wisst, ich wurde auch ermutigt dazu, ein bisschen diesen Aspekt hinzudeuten auf den Schulanfang. Diese schöne Zeit ist vorbei, diese schöne Zeit der Ferien, des Relaxens, des Ausschlafens, diese Zeit der Erholung vielleicht, des Reisens für einige, vielleicht mehr oder weniger Reisen, je nach Kontext dieser Zeiten. Und jetzt beginnt wieder die Schule. Jetzt beginnt wieder ein neues Jahr, noch schwieriger vielleicht, wieder mit neuen Aufgaben, mit neuen Hürden. Keiner weiß genau exakt, wie das dann sein wird jetzt mit dieser speziellen Zeit noch einmal zusätzlich, in dieser Corona-Zeit. Aber jetzt beginnt die Schule. Und in diesem Kontext möchte ich auch bleiben und in diesem Kontext möchte ich auch, dass wir unsere Blicke richten an diesen Abend und ein bisschen auf diese Schule setzen, beziehungsweise auf diese Idee der Schule. Und die Botschaft von diesem Abend ist geistliches Wachstum, die Schule, die niemals aufhört. Geistliches Wachstum ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für uns Christen. Und das möchten wir uns heute anschauen. Das schauen wir uns heute an. Und wir wollen auf diesen Aspekt schauen, dieser Schule, ja, die manchmal schwierig ist, die manchmal unangenehm ist, aber diese Schule, die niemals aufhört, die keine Pausen, die keine Ferien hat, das ist die Schule des geistlichen Wachstums, die Schule, in der wir uns selbst hineingeworfen haben, als wir Jesus angenommen haben, als wir seinen Heil angenommen haben, als wir Kinder Gottes wurden und dass er uns erneuert hat. So wie auch Titus hier dann weiter schreibt, durch den Heiligen Geist hat uns Gott neu gemacht. Was ist ab jetzt? Was ist ab jetzt? Und es beginnt diese neue Schule, wie gesagt, wenn wir das Alte natürlich erfolgreich abgeschlossen haben. Und ich möchte heute drei Aspekte ansprechen. Ja, als allererstes die Relevanz, warum ist das wichtig? Zweites dann der Prozess an sich. Und als drittes dann die Resultate oder Merkmale von Menschen, die geistlich erwachsen sind. Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen, mit einer Frau, die zu einem Pastor gekommen ist. Eine Frau kam einmal zu einem Pastor und hat gesagt, Herr Pastor, ich möchte, dass die Gemeinde für mich betet, denn ich kann keine Kinder bekommen. Und ich möchte ein Kind, ich wünsche mir sehr stark ein Kind, ja, das erinnert natürlich an Anna mit Samuel. Sie kommt vor dem Pastor und der Pastor sagt, ja, wir beten dafür. Die ganze Gemeinde hat gebetet und nach einer Zeit war sie schwanger. Diese Frau hat sich sehr gefreut, diese Schwester in der Gemeinde. Nach der Geburt haben sich natürlich alle gefreut, aber nach einer Zeit sind sie dann draufgekommen, dass das Kind einen Defekt hat. Dass das Kind einen Defekt hat in sich und sich nicht entwickeln kann. Natürlich, die Enttäuschung und der Schmerz war groß bei dieser Frau, bei dieser Familie. Und dieses Problem war beim Kind. Sein Problem war, es wurde immer älter, wurde immer größer, aber es konnte weder laufen, noch sprechen, noch sich richtig entwickeln. Ein großer Schmerz, findet ihr nicht? Ein großer Schmerz in dieser Familie. Und das Kind, ja, das so stark erwünscht war, das so erduldet und sehr ersehnt war in dieser Familie, ist gekommen und auf einmal hat es Probleme. Es kann nicht wachsen. Und ich frage euch und ich frage mich auch selbst, ist das normal? Ist das normal, dass man älter wird, dass man größer wird und sich nicht entwickelt? Ist das normal? Und als erstes wollen wir auf die Relevanz schauen. Warum ist das wichtig? Ja? Denn wenn man jetzt auf dieses ganz normales christliche Dasein schaut, man hat Gott angenommen, man hat Jesus angenommen, man hat Gott in sein Leben gelassen und auf einmal ist man Teil der Gemeinde. Man nimmt die Taufe an, wenn es dann noch weitergeht, man besteht natürlich diese Prüfungen, ja, diese Katechese und dann nimmt man die Taufe an. im Namen Jesu Christi. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Kommen wir jeden Sonntag schön zur Kirche? Sitzen wir hier dann, hören die Predigten, gehen nach Hause? Wir versuchen natürlich nicht zu sündigen, aber die Frage ist, wissen wir, wie wir uns weiterentwickeln sollen? Wissen wir die nächsten Schritte, die wir tun müssen als Christen? Wissen wir, was geistliches Wachstum überhaupt ist? Können wir das beschreiben? Können wir das erklären? Können wir das jemandem mitgeben? Geht das? Und ich frage euch an diesem Abend, warum ist das wichtig, dieses geistliche Wachstum? Lass uns in die Bibel schauen und in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1, beginnend, möchten wir heute lesen und wir werden ein bisschen in die Bibel schauen an diesem Abend. Und lass uns gemeinsam schauen, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 1. Und hier sagt Apostel Paulus, interessanterweise zu einer Gemeinde, die ihm sehr am Herzen gelegen ist. Und in dieser Gemeinde hat er auf einmal ein Wort und sagt zu ihnen in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr mit mir lesen wollt. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ja? Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Ihr hättet sie noch nicht vertragen. Er spricht zu einer Gemeinde, die er als Anfang sagt, ihr seid die Heiligen Gottes, ihr seid Auserwählte Gottes, ihr seid die Kinder Gottes. Und auf einmal, wenn er in die Materie geht, wenn er in den Inhalt geht, sagt er, ich konnte nicht mit euch reden, weil ihr diese Dinge nicht vertragt. Warum? Sie sind nicht geistlich gewachsen. Sie haben diese Dinge nicht verstanden. Wenn wir dann weitergehen, das ist Streit bei ihnen, es sind viele Probleme unter ihnen. Ja? Das ist geistliches Wachstum. Warum ist das wichtig? Ja, er spricht hier und lass uns weitergehen. Johannes, ja, Kapitel 16. Johannes Evangelium, Kapitel 16. Hier spricht Jesus, nachdem er, bevor er dieses Gebet spricht, indem er von Gott kommt und dieses Hohenpriestergebet spricht, spricht er mit seinen Jüngern, bereitet sie vor, für die Dinge, die kommen werden, bereitet sie vor, dass er weggeht, dass der Heilige Geist kommt und dass er nicht mehr mit ihnen sein wird. Und in diesen letzten Worten sagt er zu ihnen und erklärt ihnen, wie die Dinge sein werden, erklärt ihnen, dass sie verfolgt werden, erklärt ihnen, wie die Welt sein wird, nachdem er weggeht. Und der Heilige Geist wird natürlich kommen. Aber interessant ist, ja, nachdem er ihnen all diese Dinge schildert, Kapitel 16 mit Vers 12, sagt er, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Ihr könnt es noch nicht ertragen. Ihr versteht das nicht. Ihr könnt es noch nicht tragen. Ihr könnt es noch nicht begreifen. Ja? Und noch interessanter ist es, wenn wir auf dieses christliche Dasein blicken, das viele Menschen leider heutzutage, ja, dieses Leben führen, ist, dass man nachdem man sich bekehrt hat, ist dieser Hype da. Alle umkreisen einen, alle umgeben einen, alle ermutigen einen im Glauben. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass du mehr oder weniger ein bisschen auf deine eigenen Füße gelassen wirst. Dann merkst du, dass du auf einmal beginnen musst, ja, auf deinen eigenen Füßen zu gehen im Glauben. Und du siehst, dass es gar nicht leicht ist, dass diese erste Liebe, die in uns stark ist, der Heilige Geist erfüllt uns, unser ganzes Leben wird neu. Und auf einmal ist diese Liebe da, für diese Hingabe da. Ja? Man will jeden von Jesus erzählen, ich war ja auch so. Jeden, der mir auf den Weg gelaufen ist, ich musste ihm über Jesus erzählen, ich konnte gar nicht anders. Und das war diese Kraft am Anfang. Der Heilige Geist erfüllt einen, ja, und dass man übergeht mit diesem Geist. Aber mit der Zeit, und das ist eines der Dinge Gottes, ist, er möchte, dass wir diese Dinge dann nähern und selbst in uns ernähren. Aber viele verstehen das gar nicht. Und sie werden kühler. Die geistlichen Gemeinschaften werden immer kühler und immer langsamer, immer weniger. Die Menschen umgeben einen nicht mehr, man muss lernen, selber zu wachsen. Und viele Menschen verstehen das gar nicht. Ja? Sie glauben, das ganze geistliche Leben ist so wie am Anfang, ja, wie ein kleines Baby. Alles umgeben, wie süß, so, und jeder möchte es anfassen, jeder möchte in seiner Nähe sein. Aber mit der Zeit muss man selber wachsen, zu gehen und die Dinge selber zu können. Und hier spricht dann noch weiter Apostel Paulus, wenn er im 2. Timotheus zu Timotheus spricht, in seinem Timotheusbrief, geht er noch weiter und es ist genau diese Zeit. Wenn wir die Dinge nicht verstehen, das geistliche Wachstum nicht verstehen, ja, dann sehen wir in uns, dass es auch etwas, eine andere Energie gibt, eine andere Kraft und das ist das, was Gott noch in uns gelassen hat. Das ist dieser Dualismus in uns, Fleisch und Geist. Und es ist ein Kampf, in der, je nachdem, wen wir mehr sympathisieren, das Fleisch oder den Geist, je nachdem, in welche Richtung wir uns mehr beeinflussen lassen, wird unser Leben entweder fleischlicher oder geistlicher. Es ist genau dieser Dualismus. Und Gott hat das so gelassen in uns, damit wir wachsen. Und wenn wir jetzt in 2. Timotheus Kapitel 3 uns hineinschauen, dann sagt Apostel Paulus ganz klar, ja, außerdem in Vers 1, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen die Welt voller schwerer Dinge sein wird. Ja, und eines dieser Charakteristiken dieser Zeit ist in Vers 6. Ja, und da steht geschrieben, das sind genau die Leute, die sich in Häusern einschleichen und das Vertrauen von Frauen gewinnen, den Leben sich vor Schuld angesammelt hat und die sich von den Leidenschaften beherrschen lassen. Ja, solche Menschen wenden sich ständig neuen Lehren zu, ohne dass sie die Wahrheit verstehen können. In einer anderen Übersetzung steht, dass sie zur Wahrheit, zur Erkenntnis der vollkommenen Wahrheit kommen. Sie lernen ständig, aber sie schaffen die Prüfungen nicht. Und jetzt frage ich euch, lasst uns das auf uns abwenden. Ist es normal, frage ich euch wieder, ist es normal, dass man als erwachsener Mensch noch in der Volksschule hockt? Ist es normal, dass man eine Prüfung 100-mal ablegt und sie immer noch nicht schafft? Ist das normal? Dass man eine Schularbeit macht und sie nicht schafft, noch einmal lernt, noch einen Versuch schafft, man schafft sie wieder nicht. Man lernt noch einmal und man lernt und man lehrt und man lernt und man schafft die Dinge trotzdem nicht. Paulus sagt genau über solche Menschen. In den letzten Tagen wird es solche Menschen geben, weil die Menschen die Dinge nicht verstehen können, weil die Menschen dieses Wachstum nicht verstehen. Und deswegen ist geistliches Wachstum etwas, was, so wie auch in der Pädagogik gesagt wird, mehr lebenlanges Lernen. Es ist ein lebenlanges Lernen. Etwas, was wir uns aneignen müssen. Etwas, wofür wir kämpfen müssen, wofür wir investieren müssen. Ja? Und das ist diese Relevanz. Warum ist das wichtig? Genau deswegen, weil wir verstehen müssen, dass es Gott von uns verlangt. Gott verlangt von uns, dass wir wachsen. Jesus hat gewollt von den Aposteln, dass sie Dinge verstehen. Ja, und hat selbst zu ihnen gesagt, ihr könnt diese Dinge nicht begreifen, aber es wird die Zeit kommen, wenn ihr versteht und wenn ihr wollt, dann wird diese Zeit kommen, in der ihr wachst. Ja. Und er sagte selbst zu den Pharisäern, sie fasten, warum fasten deine Jünger nicht? Fasten nicht und warum beten sie nicht so viel? Und er sagte, es wird die Zeit kommen, wo sie fasten werden. Es wird die Zeit kommen, wo sie wachsen müssen. Und jetzt lasst uns auf den Prozess selbst schauen. Nachdem wir gesehen haben, dass das geistliche Wachstum ganz wichtig ist, dass es Menschen im Alten Testament, im Neuen Testament gab, die geistlich nicht gewachsen sind und Apostel Paulus ihnen das vorgeworfen hat, auch den Korinthern, ihr seid geistlich noch Kinder. Das ist nicht normal, das ist nicht okay. Wir müssen alle wachsen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem geistlichen Leben. Ja, für all, weil ich hier sehe, dass der größte Teil jung ist. Ja. Ihr habt vielleicht den Herrn schon angenommen, ihr habt vielleicht schon die Taufe angenommen. Was jetzt? Kennt ihr die nächsten Schritte im Glauben? Wisst ihr, wie ihr jetzt die nächsten Dinge planen müsst, wie ihr geistlich wachsen müsst? Habt ihr einen Plan? Habt ihr einen konkreten Plan? Oder ist es so wie in der Schule, wir schauen mal, was die Gemeinde mit uns macht, wir schauen mal, was mit uns in unserer Umgebung passiert, schauen wir mal, was Gott mit mir vorhat, ich lasse mal alles auf mich einwirken, ich lasse mal alles auf mich einrieseln. Oft ist genau in der Schule, ich habe das selber bei den Schülern, oft genau diese Denkweise, lassen wir uns berieseln, aber wenn sie selber das erarbeiten müssen, dann wird das anstrengend. Dann ist die Lust weg, dann ist die Motivation weg, auf einmal muss ich selber was machen. Aber ist genau das der wichtigste Teil von allen. Das ist der allerwichtigste Teil. Und deswegen kommen wir zum Prozess selbst. Interessant ist, wenn wir ins christliche Milieu schauen heutzutage. Schaut in den ganzen Gemeinden, ja, schaut in den ganzen Kirchen, die es gibt, alle Farben und alle Konfessionen und alle Arten von freiglichen Christen. Ja, bleiben wir mal hier. Wenn wir hier hineinschauen, dann sehen wir oft, oder ich sehe oft, dass diese Menschen das total missverstehen. Sie feiern nur mehr. Sie feiern und feiern und feiern und hören nicht auf zu feiern. Die Frage ist, natürlich feiern, wir loben Gott und wir feiern ihn für das, was er in uns getan hat, aber diese Menschen schauen nicht auf dieses Wachstumsproblem. Sie bleiben nur beim Lob und ich glaube, das ist gar nicht gut. Und ich glaube, das ist auch nicht gesund. Das ist auch von der Bibel gewollt. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf einen Autor eingehen, der eigentlich über Wirtschaft schreibt. Und interessant ist hier, dass es einen Schriftsteller gab, der 1989, ist ein älteres Buch, aber es ist ein weltbekanntes Buch, über Wirtschaft schreibt. Und der schreibt über die 7 Wege der Effektivität. Vielleicht kennen das einige, vielleicht nicht. Es ist auch aus einem christlichen Kontext eigentlich geschrieben und er schreibt über die 7 Wege der Effektivität. Interessant ist, dieser Mensch hat sich die letzten 200 Jahre die ganze Literatur herangeschafft und hat geschaut, warum Menschen erfolgreich sind, wirtschaftlich erfolgreich sind. Er hat geschaut, warum Menschen erfolgreich sind und was ihre Geheimnisse sind und hat geschaut, ihren Kontext, ihre Art und Weise, wie sie erfolgreich sind. Er hat sich das angeschaut, die letzten 200 Jahre, die Literatur dazu. Und interessant ist, er hat etwas herausgefunden, er hat ein Muster erkannt. Er hat erkannt, dass bis vor 150 Jahren die Menschen eigentlich durch Erfolg geprägt war, durch diese Charakterethik, die nennt er so. Und in den letzten 50 Jahren ist aber ein Wandel entstanden, es hat sich etwas verändert und die Menschen, weil sie Erfolg suchen, haben ihre Ethik geändert und die Ethik heißt auf einmal Image-Ethik. Und er hat herausgefunden, dass bis zu 150 Jahren der Wert eines Menschen, der erfolgreich sein möchte, eigentlich sein Charakter ist. Ob er ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Ob das, was er sagt, auch wirklich so meint. Ob er nicht nur oberflächlich ist. Ja. In der Image-Ethik werden dir sehr viele Werkzeuge heutzutage gegeben, wie du Menschen beeinflussen kannst, wie du Psychologie anwenden kannst, wie du die Menschen schön umwickeln kannst, wie du sie so tun kannst, dass sie deinen Willen eigentlich erfüllen. Aber das ist alles oberflächlich. Wie du wirklich bist, ja, Das ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass du ein gutes Image hast. Es ist wichtig, dass du beliebt bist. Es ist wichtig, dass du mit den Menschen kommunizieren kannst, dass du ihnen Sachen rüberbringen kannst. Das ist wichtig, dass du ihnen was verkaufen kannst. Und dass du die Menschen so beeinflusst in den Beziehungen, dass sie deinen Willen tun. Und er hat herausgefunden, genau das, ja, dass in den letzten 50 Jahren genau das vorherrscht. Oberflächlichkeit. Und interessant ist auch, dass genau Gott, und das verstehen heutzutage immer weniger, scheint es so immer weniger Christen, dass Gott eigentlich das erste Ziel für uns, nicht unbedingt unser Wohlergehen ist, dass es uns gut geht, dass es in allen Dingen uns wohl geht, sondern primär ist Gottes Wille unser Charakter. Und das ist der Prozess des geistlichen Wachstums, hat zu tun mit dem Charakter. Hat zu tun, dass wir, so wie es die Heilige Schrift und auch in Epheser sagt, dass wir in Ephesusbrief, dass wir so werden wie Jesus, dass wir sein Angesicht kommen, dass wir seinem Antlitz immer näher werden, dass wir seine Güte aufnehmen, dass wir von ihm lernen. Deswegen waren diese 12 auch seine Jünger. Sie wollten von ihm lernen. Sie wollten seine Eigenschaften, seine Charakteristiken in sich aufnehmen und so werden wie er, wie ihr Meister. Genau das ist eigentlich die Jüngerschaft. Genau das ist eigentlich diese Lehre, die man eingeht. Ja, früher waren Menschen, wandelnde Menschen waren eigentlich die Schulen. Ja, Platon und die ganzen Philosophen. Wollte man so wie jemand sein und man hat seine Lehre sehr, sehr wertgeschätzt, dann hat man ihm nachgefolgt, hat man ihn richtig verfolgt. Ja. Man ist mit ihm gegangen, wo er hingegangen ist, ist ihm auch hingegangen und hat seine Lehre aufgenommen, hat ihm zugehört. Und die Jünger haben genau das bei Jesus gemacht und wollten genauso sein wie er. Denn deswegen waren sie so wie er. Und wenn wir jetzt auf diesen Prozess schauen, möchte ich, dass wir und auch den zweiten Aspekt, den ich noch ansprechen möchte von Stephen Covey. Er sagt, wir Menschen haben genau dieses Problem, dass wir uns mit so vielen Dingen beschäftigen, so vielen Dingen uns auseinandersetzen, die wir nicht beeinflussen können. Und in der Sphäre, in den Dingen, die wir beeinflussen können, da tun wir gar nichts. Wir ärgern uns über Politik, wir ärgern uns über Sport, wir ärgern uns über die Entscheidungen der Regierung vielleicht, wir ärgern uns vielleicht über dass wir nicht ein anderes Land besuchen dürfen. Wir ärgern uns über viele Dinge, Politik, Wirtschaft, über all die Dinge, die wir nicht einmal ansatzweise ändern können, die wir nicht einmal ansatzweise beeinflussen können. Und dennoch beschäftigen wir uns damit. Dennoch investieren wir unsere Energie, ärgern uns oft. Aber Gott sagt uns, hat nur 24 Stunden uns gegeben. Und in diesen 24 Stunden sollten wir eigentlich uns mit den Dingen befassen, den Schwerpunkt darauf legen, in den Dingen oder in den Sphären, die wir beeinflussen können. Und das sind wir selbst. Das sind wir selbst. Wir können uns besser machen. Viele Menschen beschäftigen sich, wie gesagt, mit Dingen, mit denen sie nicht beeinflussen können. Und genau das ist halt interessant, das hat er halt gemerkt. Ja, und er meint hier und sagt hier, man müsste proaktiv sein. Das heißt, man muss mit sich selbst arbeiten. Man muss an seinem Leben, in seinem Leben wirken und auf sich aufbauen. Proaktiv. Die Bibel nennt das eigentlich Fleiß. Man muss fleißig sein. Ja, man muss seine Hand anlegen, man muss wirken, man muss arbeiten. Ja, sagen die Sprüche. Sagt der weise Solomon, wenn du etwas erreichen möchtest, dann stehe früh auf. Wenn du was erreichen möchtest, dann sei fleißig, dann sei aufrichtig und dann eine Beziehung mit den anderen Menschen. Und lass uns im 1. Korinther, und das möchte ich auf zwei Aspekte eingehen, und beide Aspekte finden sich eigentlich in meinem Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Hier ist wieder Apostel Paulus, der in seiner Lehre sehr, sehr viele Gleichnisse, sehr, sehr viele Vergleiche genommen hat und mit den Menschen ihnen verständlich machen wollte, was er eigentlich sagen möchte. Und in 1. Korinther Kapitel 9, das ist eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle, die ich lesen möchte. 1. Korinther Kapitel 9, beginnt mit Vers 24 bis 26. Und hier spricht Apostel Paulus über einen Preis, hier spricht Apostel Paulus über einen Wettkampf. Und er sagt, denkt daran, dass alle wie in einem Wettkampf laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Für einen ewigen Preis. Der Prozess des geistlichen Wachstums, das ist eigentlich der Kern, den ich heute aussprechen möchte. Und es hat genau dieses Lernziel. Wir müssen, und ich verstehe, wie wichtig geistliches Wachstum ist und kann konkrete Schritte in diese Richtung gehen. Noch einmal, das Lernziel von heute, wenn etwas hängen bleiben muss, dann ist genau dieses Lernziel, dieser Satz. Ich verstehe, wie wichtig geistliches Wachstum ist und kann, ja, bin fähig dazu, direkte und aktive Schritte in diese Richtung zu gehen. Und wenn wir auf diese Passage schauen, spricht der Apostel Paulus hier über genau zwei Aspekte. Und er spricht über einen Wettkampf, er spricht über einen Athleten. Wer von euch ist ein Athlet? Ja, ich würde keine Hände sehen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ein Athlet ein Leistungssportler ist. Ein Athlet ist jemand, der nicht den ganzen Tag Netflix schaut und Chips isst, sondern es ist ein Mensch, der an sich selbst arbeitet. Es ist ein Mensch, der ein Ziel hat. Es ist ein Mensch, der etwas gewinnen möchte. Es ist ein Mensch, der sich disziplinieren kann. Es ist ein Mensch, der selbst Zucht, wie es hier auch steht, ja, der das betreibt, weil er möchte, seine Leistungen zu erhöhen und weil er einen Preis möchte, weil er weiß und weil er weiß, dass er besser sein muss als andere. Interessant ist, dass viele Menschen in der Welt, teilweise uns Christen, vorrangig sind und eigentlich bessere Selbstdisziplin haben als wir. Und ich möchte zwei Dinge ansprechen, die ganz, ganz wichtig sind für einen Athleten, ganz, ganz wichtig für unser geistliches Wachstum. Und das sind zwei Aspekte. Erstens, Nahrung. Ich finde es immer sehr amüsant, ich habe mal diese Werbung gesehen, wo österreichische Spitzenfußballer, ja, Profifußballer für Nutella Werbung machen. Ich finde das genial, weil Spitzensportler, ja, Top-Profisportler, Profifußballer machen Werbung für Nutella. Das ist eigentlich total kontrovers, das ist eigentlich total paradox. Ja? Und ich glaube nicht, dass diese Menschen jeden Tag in der Früh Nutella essen. Das glaube ich gar nicht. Deswegen ist es so witzig, dass genau diese Spitzensportler Werbung für Nutella machen. Nahrung. Warum ist Nahrung wichtig? Wer von euch glaubt, er will einen Marathon laufen in 2 Monaten und jetzt entscheidet er sich jeden zweiten Tag zum Mäcki und dann vom Mäcki gehe ich zum Burger King und vom Burger zum Le Burger und so weiter. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und man geht hin und haut sich Fastfood rein, so viel man will, und dann möchte man super, super Leistungen bringen. Nahrung. Eines der wichtigen, wichtigen Sachen ist Nahrung. Warum ist Nahrung so wichtig? Ja. Jeder von euch kennt die Ernährungspyramide. Ich habe sie mal Schülerinnen und Schülern gezeigt. Sehr interessant, die Ernährungspyramide, sagt euch vielleicht noch etwas. Ernährungspyramide ganz unten, wer weiß es, sind? Ja, nein, noch nicht ganz. Ganz unten ist was? Sind Flüssigkeiten, Suppen, Wasser und flüssige Nahrung. 1 bis 2 Liter pro Tag sollte man zu sich nehmen an Flüssigkeiten, ungezuckert natürlich. Da weiter oben, ja, weiter oben, ein Schritt weiter oben, ja, richtig ist Getreide, Nudeln, Kohlenhydrate, Brot und so weiter. Ja. Weiter oben, was ist noch weiter oben? Wer weiß es? Fleisch, genau, ein bisschen Fleisch, nicht so viel. Da steht eigentlich in der Standard, was für Rumänen in der zweiten, eigentlich sollte man 2 Portionen pro Woche Fleisch essen. Ja, wenn man jetzt auf die wirtschaftlichen Aspekte schaut, weltweit, Globalisierung, ist es ein interessanter Aspekt. Fleisch und Fisch und natürlich Milchprodukte. Noch weiter oben, wer weiß, das sind Öle, Nüsse, sollte man ein paar Portionen davon essen. Und ganz oben sind natürlich Süßigkeiten und ganz gesalzene Speisen. Mit Vorsicht genießen, steht da. Interessant ist, dass viele Menschen, ja, sich genau falsch ernähren. Sie schauen eher, dass es schmeckt, sie schauen eher, dass es süß ist, sie schauen eher, dass es Schokolade ist, sie schauen eher, dass es salzig ist und sich Chips rein und vieles, vieles anderes. Und das ist eine sehr, sehr interessante Diskussionsbasis für Schülerinnen und Schüler. Wie ernährt ihr euch? Interessant ist, dass wir eigentlich alle sehr, sehr große Spezialisten sind, was unser Gaumen angeht. Wir schauen sehr gut und sehr genau darauf, was wir zu uns nehmen. Wir sind Experten darum, wenn es um Zutaten geht, um es Restaurants gibt, wo es gute Speisen gibt. Jeder von uns kann natürlich ein paar sehr, sehr gute Ratschläge geben, wo man gut essen kann in Wien und Restaurants und auch Gerichte und so weiter. Wir sind sehr, sehr gute Experten drin. Feinschmecker. Wir alle, wir passen sehr darauf auf, was wir zu uns nehmen. Viele von euch und auch ich selbst habe ein paar Grenzen gesetzt an manchen Dingen, die ich vorher zu mir genommen habe, weil ich erkannt habe, dass diese Dinge nicht gesund sind und diese Dinge eigentlich nur schaden können, wenn man ein gesundes Leben führen möchte. Interessant ist, ja. Und wenn wir jetzt auf dieser weltlichen Ebene Experten sind, Leute, lasst uns einmal ein bisschen drauf schauen, wie wir geistlich sind. Wissen wir, wie die geistliche Ernährungspyramide ist? Kennen wir sie? Habt ihr schon mal davon gehört? Wie sind wir geistlich? Wissen wir, wie wir geistlich Dinge zu uns nehmen sollen und müssen? Wissen wir, welche Dinge gut für uns sind, welche wir großer Breite zu uns nehmen sollten, welche Breite in uns aufnehmen sollten? Und genau das ist es genau, lasst uns hineinschauen, spricht auch Apostel Paulus darüber in 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Lasst uns hier reinschauen, was Apostel Paulus hier sagt. 2 Timotheus Brief Kapitel 3, Vers 16. Und hier ist die geistliche Nahrungspyramide. Und er sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gottes Wort, die Bibel, mit all seinen Facetten, mit all seinen Gattungen, wenn ihr so wollt, von den Psalmen bis zu den Geschichtsschreibungen im Alten Testament, von den Gesetzen, von den Psalmen, von den Briefen, von all das, das ist alles die Ernährungspyramide Gottes. Oft lesen wir nur Psalmen, oft ernähren wir uns nur einseitig. Und das Problem ist, man sollte nicht nur Nüsse essen, man sollte nicht nur Gemüse essen, man sollte nicht nur Früchte essen, sonst wird man anämisch, man braucht Eiweiß, man braucht andere Nährstoffe in uns, weil diese Dinge in uns wirksam werden, weil sie in unserem Körper den gesunden Kreislauf fördern. Wie ist es geistlich, Leute? Geistlich ist es genau so, dass wir die ganze Schrift brauchen. Und wenn wir so schon sprechen, dann ist nicht die einseitige Ernährung wichtig, sondern es ist die abwechslungsreiche Kost, die wichtig für unser Leben und für unser Wachstum ist. Dass all unsere Bereiche, unsere Organe, unsere Muskeln wachsen können, unser Gehirn sich entwickeln kann, dann ist es wichtig, dass wir uns geistlich richtig ernähren, dass wir uns geistlich abwechslungsreich ernähren. Deswegen lest die ganze Bibel. Lest aus der ganzen Bibel. Versucht aus der ganzen Bibel Dinge zu verstehen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die geistliche Nahrungsaufnahme ist natürlich geistlich anders. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass die geistliche Nahrungsaufnahme im geistlichen Sinne, in unserem Kontext des geistlichen Wachstums, des Wachstums als Christen, ein bisschen anders ist? Und der Herr Jesus Christus geht darauf ein. Und er hat sogar ein Gleichnis darüber, was sehr interessant ist, weil wir Menschen oft es nur einseitig in einem Aspekt sehen. Und lasst uns aufschlagen das Lukas-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium, in Kapitel 8, hat Jesus ein Gleichnis für uns. Und in diesem Gleichnis ist es interessant, dass er über eine Saat oder Samenkörner spricht. Er spricht über Samenkörner. Und diese Samenkörner geht der Bauer hin und sät sie. Und währenddessen er sie sät, fallen sie auf abgegangenen Weg, auf einem festen Weg, neben dem Acker, neben dem Boden, der eigentlich dafür gedacht ist. Sie fallen hin, werden von den Vögeln gegessen. Der zweite Ort, wo dieser Samen hinfällt, ist auf steinigem Boden. Auf steinigem Boden, es ist dort, hat keine Erde, kann die Wurzeln nicht hineingeben, jetzt kommt die Sonne und vertrocknet nach einer Zeit. Die dritte Erde ist, es fällt neben anderen Gewächs, was es nicht dazu, dass es nicht zulässt, dass es auch mitwächst, Unkraut. Ja, in einem Ort, wo Unkraut ist. Und der letzte Ort, wo es eine gute Erde ist, da wächst es. Und oft interpretieren wir dieses Wort genauso, dass wir eigentlich darauf schauen, das ist nur einmalig. Es ist genau, wo das Evangelium verkündigt wird und ich Gott aufnehme. Und das ist genau das, wo es in uns aufnimmt. Und lass uns lesen in Lukas Kapitel 8, beginnend mit Vers 15. Und sieht her, wie der Herr Jesus hier das anspricht. Und lass unsere Sinne schärfen. Und was da steht, steht folgendermaßen. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. In einem anderen Evangelium steht natürlich, einer bringt 30, einer 60, einer 100. Je nachdem, wie er geschaffen ist von Gott, wenn er seine Maß des Glaubens hat, er hat, wächst er natürlich und bringt Frucht. Meine Lieben, das Problem aber ist, wir verwenden es und verwechseln es oft nur mit unserem Heil. Oft nur mit der Botschaft, die uns das Leben wirkt, dass unser Leben verändert wird. Aber, das ist natürlich, schaut darauf, und das, was ich am Herzen habe, euch mitzuteilen, ist genau das. Jedes Mal, wenn ihr in der Gemeinde seid, jedes Mal, wenn ihr ein Lied hört, jedes Mal, wenn ihr eine Botschaft hört, wird der Samen gesät. Das ist an jeden Sonntag so, das ist an jeden Donnerstag so, an jeden Dienstag so. Jedes Mal, wenn ihr eine Predigt online hört, jedes Mal, wenn ihr ein Lied hört, wird Gottes Samen gesät. Die Frage ist, meine lieben Brüder und Schwestern, was machen wir mit diesem Samen? Auf was für einem Boden fällt dieser Samen heute? Ich weiß es nicht. Auf was für einen Samen fällt der Samen morgen? Auf was für einen Boden fällt der Samen übermorgen? Auf was für einen Samen ist er letzte Woche gefallen? Letzten Sonntag, auf was von den Samen ist auf was von dem Boden ist der Samen gefallen? Ich frage euch, ist er auf seinem Weg gefallen, dass ihr das gleich vergessen habt? Wisst ihr noch, was am Sonntag gepredigt wurde, für die hier waren und die Predigt gehört haben? Wisst ihr noch, was Gottes Wort zu euch gesagt hat? Wisst ihr noch, was das war? Oder ist es auf den zweiten Boden gefallen, wo es keine Wurzeln hatte? Hat es vielleicht Stress diese Woche? Hat es vielleicht viele Dinge, die ihr noch erledigen wolltet vor dem Schulanfang oder vor der Arbeit oder vor dem Urlaub, als er noch zu Ende gegangen ist? Oder ist er auf Sorgen gefallen oder auf anderen Dingen, die wie Unkraut sind und die eigentlich dieses Wort nicht wachsen und Frucht bringen hat lassen in unserem Leben? Oder wisst ihr noch ganz genau, was letzten Sonntag gepredigt wurde? Wisst ihr noch ganz genau, was vor 2 Wochen gesagt wurde? Meine Lieben, Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen für jede Minute, für jede Botschaft, die wir gehört haben in unserem Leben, für jede Minute, die wir hier gesessen sind und dieses Wort weg ist, dann werden wir Rechenschaft dafür ablegen. Wir werden Rechenschaft dafür ablegen für all die Predigten, die wir gehört haben online, die wir wieder vergessen haben, die Sorgen uns wieder gestohlen haben, die Wurzeln nicht hineinbringen konnten in unserem Leben, in unseren Charakter, weil wir es nicht geachtet haben, weil wir es nicht wertgeschätzt haben. Meine Lieben, dieses Wort finde ich, glaube ich persönlich, dass es in jedem Moment ist, wo wir in Gottes Gegenwart sind, in der Gott seinen Samen sät, in der Gott seine Botschaft für dich hat. Was machst du dafür? Schreibst du es dir auf? Tust es dir immer wieder in den Gedanken rufen? Denn die gute Erde ist genau die hier. Und ich lese es noch einmal vor. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber nicht nur hören, sondern schaut her, die an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit ihre Beständigkeit, es in sich aufnehmen, drüber nachdenken, drüber meditieren, immer wieder ins Gedächtnis rufen. So kann es Frucht bringen. Warum Gottes Geist in uns oder Gottes Wort in uns oft keine Frucht bringen kann? Genau deswegen. Unser Boden ist falsch. Unser Boden ist schlecht. Unser Boden wurde bestohlen von Vögeln, von dem Teufel, von vielen Sorgen, zu niedergemacht. Ja? Und genau das ist das, auf was ich ansprechen möchte. Und das Zweite, was ein ganz, ganz wichtig für einen Athleten ist, und ich möchte mich langsam den Schluss nähern, ist das Training. Und hier müssen wir verstehen, bei einem Training, was geistliches Training bedeutet, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir verstehen möchten, wie das funktioniert, müssen wir auch verstehen, dass es bestimmte Systeme gibt, die unterschiedlich sind. Die Natur ist ein System, das seine Charakteristiken hat, dass es seine Zeitabläufe hat und das seine Mechanismen hat, so wie Gott es gelassen hat. Wir Menschen sind ein System, das auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Wir können nicht erwarten, dass wir, wenn wir noch nie Sport gemacht haben, bei diesem athletischen Aspekt, wenn wir noch nie Sport gemacht haben und wir heute es schaffen, gerade noch 5 Kilometer zu laufen, dass wir erwarten, dass wir morgen den Marathon uns einschreiben können für den Marathon. Das können wir nicht erwarten. Das bedeutet Training, das bedeutet langsames, aufbauendes Training. Das bedeutet auf geistlicher Hinsicht in Gottes Gegenwart Zeit verbringen. Und wir müssen dieses Thema verstehen. Viele Dinge haben nur ihre bestimmte Zeit. Salomo sagte in seinen Sprüchen, geh zuerst deinen Acker bearbeiten, bevor du dein Haus baust. Ganz einfach. Warum sagt er das? Warum sagt er so etwas Banales, so etwas Triviales? Ganz einfach. Er sagt, denn der Acker hängt natürlich auch von den Jahreszeiten. Du kannst dich im Winter sehen. Du kannst dich im Herbst gehen und dann den Samen hinschmeißen für Gewächs, das keinen Winter überdauert. Das kannst du nicht machen. Du kannst dich dann im Frühling sagen, ja, ich warte noch mit der Saat, ich warte noch mit dem Aussehen, wenn der Bauer sagt, ja, ich warte noch damit bis in den Sommer, dann chillt er den ganzen Sommer, geht auf Urlaub. Und dann irgendwann im Herbst, ja, will er ernten und sagt, na, gehen wir schnell sehen. Das kann man nicht tun. Und genauso müssen wir auch verstehen, dass wir Menschen als System bestimmte Zeitabläufe haben, bestimmte Zeiten haben, in denen wir bauen müssen, in denen wir trainieren müssen, die wir auf uns aufbauen müssen. Und hier ist ganz wichtig natürlich zu verstehen, dass Gott von uns Zeit und Qualität möchte. Und wenn wir in die Bibel schauen, dafür habe ich zwei Referenzen der Heiligen Schrift, 2 Mose Kapitel 34 mit Vers 29. Ein ganz, ganz bekannter Text, ganz, ganz bekannter Text, und ich möchte ihn nur kurz umschreiben. Moses kommt von dem Berg herab mit den 10 Geboten, das zweite Mal. Und etwas ist dieses Mal anders. Er kommt das zweite Mal runter, nachdem er 40 Tage in Gottes Gegenwart verbracht hat. Nachdem er 40 Tage in Gottes Gegenwart verbracht hat, kommt er runter mit seinen Tafeln. Und interessant ist, wie die Menschen reagieren. Sie reagieren, und dieses Beispiel liebe ich, und das bringe ich sehr oft. Diese Menschen reagieren auf einmal geschockt. Sie reagieren geschockt über Moses und sagen so, Moses, was ist mit dir passiert? Und er sagt, was soll sein? Er bringt mit den Tafeln. Und die Menschen sagen zu ihm, Moses, dein Gesicht leuchtet. Dein Gesicht leuchtet. Und in der Zeit, in der Gottes Gegenwart Zeit verbracht hat, hat ihn verändert. Das hat ihn anders gemacht. Das hat ihn verändert, äußerlich sogar verändert. Die Zeit in der Gegenwart Gottes hat ihn verändert, hat ihn anders gemacht. Und die Menschen haben gesehen, dass er leuchtet. Er selbst hat gar nichts gemerkt, meine lieben Brüder und Schwestern. Die Zeit, die wir in Gottes Gegenwart verbringen, ist so, so wichtig. Und interessant ist auch, dass wenn wir in die Technik schauen, ja, wer weiß, diese neue Art und Weise, wie man Handys ladet, ja, man braucht sie gar nicht mehr anstecken, man hat so eine Wireless-Ladestation, so rund, so eine Scheibe, das legt man das Handy drauf und es ladet. Wenn ihr mal diese Erfahrung gemacht habt, für die, die es zu Hause haben, hebt es 10 Millimeter weiter hoch und ihr werdet sehen, es braucht viel länger zum Laden. Wenn ihr es wirklich berührt, dann geht das schneller. Je nachdem, wie weit das ist, umso stärker wird es bestrahlt und so schneller ladet es. Meine Lieben, wir sind in Gottes Gegenwart genauso. Moses war es so. Moses war so. Und wenn wir in der Zurechtweisung des Stephanus, und ich möchte langsam zum Schluss kommen, in der Zurechtweisung des Stephanus, schauen, in der Apostelgeschichte Kapitel 7, wenn er die ganze Geschichte Israels wieder zurückschaut, er muss Rechenschaft ablegen. Manche Menschen sagen, er hat Lügen erzählt und er wird von den Hohenpriestern gebracht und wenn er dort ist, wird er gefragt, was redest du, was glaubst du, was erzählst du den Menschen? Und er beginnt sich zu rechtfertigen, erzählt die ganze Geschichte Israels und ganz zum Schluss, das ist interessant, weil es ihnen vorwirft. Er wirft ihnen vor in Apostelgeschichte 7 mit 51 und ich möchte das lesen. Apostelgeschichte 7 mit 51, Stephanus sagt es folgendermaßen, starkköpfig seid ihr, im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit, könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen. Sich zu widersetzen? Das war ein Hohenpriester, Das waren Menschen, die Tag und Nacht im Tempel verbracht haben. Das waren die Menschen, die besser wie wir die Bibel auswendig gekannt haben. Die Torah, die fünf Bücher Mose, die haben sie auswendig gekannt. Menschen, die sogar von ihrem Petersilie den Zehnten abgegeben haben. Nicht das Geld, was wir eigentlich Gott schenken sollten, den zehnten Teil unseres Gehaltes oder das Geld, das wir haben. Von der Petersilie. Und von diesen Menschen sagt Paul, sagt Stephanus, ihr widersetzt euch den Heiligen Geist. Denn sie waren starrköpfig, sie waren egoistisch, sie waren Menschen, die nur auf sich geschaut haben, auf ihre Ziele, auf ihre Interessen. Und das müssen wir verstehen, wenn wir Gottes Gegenwart sind, in jedem christlichen, ja, geistlichen Kontext, dann hat das Auswirkungen auf uns. Es hat Auswirkungen auf uns. Jedes Mal, wenn du in einen christlichen Kontext kommst, hat Gottes Gegenwart Einfluss auf dich. Es hat Einfluss auf dich. Lass uns nicht widersetzen dem Heiligen Geist, der heute vielleicht hier ist, der heute sicher hier ist, der heute in uns wirken möchte. Aber wenn wir stur und ein festes Herz haben, dann kann Gott nicht hereinkommen. Dann kann Gott nicht wirken. Der zweite Aspekt ist Training. Das heißt Gebet, das heißt Zeit verbringen in Gottes Gegenwart. Und diese Zeit, wenn wir sie in Qualität bringen, nicht mit noch 10 andere Dinge nebenbei tun, wenn wir zur rechten Zeit Zeit investieren, dann wird das Einfluss auf unser Leben haben, wird es uns abfärben, wird Gott auf uns wirken und wir werden es gar nicht merken, aber die Menschen in unserer Umgebung werden es merken, so wie bei Moses. Und das dritte Resultat, das werde ich vielleicht noch ein anderes Mal aussprechen, ist dann Zeugnisse. Zeugnisse über Menschen, die in geistlicher Reife gewirkt und gearbeitet haben. Der Herr möge uns segnen. Und noch einmal das Lernziel, ich verstehe, wie wichtig geistliches Wachstum ist und ich kann konkrete Schritte in diese Richtung gehen. Erstens, wir verstehen es, wie wichtig ist und dass es Gott von uns möchte und dass es Menschen gibt, die noch Kinder sind. Und in 2. Korinther Kapitel 6 will ich noch abschließen und lesen. 2. Korinther Kapitel 6 sagt Paulus, in 1. Korinther Kapitel 6, sagt Paulus zu den Korinthern folgendermaßen, und er sagt zu ihnen, und damit möchte ich abschließen. Wenn ich es jedoch mit Menschen, ja, und er sagt dann zu ihnen, wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meinte damit nicht jene Weisheit, die von der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen wird. Nein, diese Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in frühen Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon in der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Und weiter in Vers 9, aber es ist passiert, wie es die Schrift heißt. Keine Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je verdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Gott hat für uns so viele Dinge vorbereitet. Gott hat uns so viele Dinge bereitet, dass wir in ihnen wachsen, geistliche, starke Dinge. Wenn wir wachsen, können wir diese Dinge sehen. Und der Herr möge uns helfen, dass wir wachsen. Amen.